Ja, grüezi miteinander, das ist Friendly Fire mit Markus Somm und der Laura Zimmermann. Du, Laura, hast dich sehr engagiert gegen das PMT, das Polizei- und irgendwas Gesetz. Du und du einleiten, um was es eigentlich geht.
Ja, dort fängt es eben an mit dem Namen. Nein, genau, das Terrorismusgesetz, wo wir jetzt dann am 13. Juni darüber abstimmen, wo eine riesengroße Zustimmung gewinnt momentan in der Bevölkerung bei den letzten Umfragen. Ich glaube, 67% dafür oder eher dafür. Das ist so ein Gesetz, das mich eigentlich schockiert, wie das hätte können, so wie gekommen, dass das so problemlos durchs Parlament kommt, dass das so problemlos von ganz vielen Bundesratsparteien gestützt wird, weil, also weißt, ich glaube, wir sind uns alle einig hier, Terrorismusbekämpfung ist wichtig, das muss auch zielgerichtet passieren. Das Problem bei diesem Gesetz ist meiner Meinung nach einfach, man hat es masslos übertrieben bei der Definition von möglichen Gefährderinnen und Gefährdern, denn um das geht es schlussendlich in diesem Gesetz, dass man Gefährderinnen und Gefährder, und wir kommen auf diesen Begriff, kann mit Massnahmen beispielsweise daheim festhalten, obwohl man keine Anklage hat, obwohl man nicht mal weiss, ob die etwas planen oder was sie planen. Und es reicht in dem Sinn einfach, dass man irgendjemand das Gefühl hat, der oder die ist verdächtig. Und das sind eigentlich so Definitionen, so Terrorismusdefinitionen, die man eigentlich kennt aus autoritären Regimen. Und das ist das grösste Problem. Es gibt noch ganz viele andere, meiner Meinung nach, an diesem Gesetz, weil wir pokern so ein bisschen drauf, dass in der Schweiz schon alles gut läuft, dass es die Richtigen trifft, wenn das Gesetz mal in falsche Hände kommt. Wenn jemand mal findet, ja gut, wir finden jetzt beispielsweise Operation Libero, das ist eigentlich eine terroristische Organisation. Der Nebelspalter ist eigentlich eine terroristische Organisation.
Dann kann man.
Ja, ist gut, eben, siehst du. Jetzt, diese Aussage, schau, Aussage, wenn irgendjemand dir böse will, dann giltest du schon als Gefährder. Das sind eigentlich alle Leute, die irgendwie gesellschaftskritisch aktiv sind. Das bist du, das bin ich. Und da pokert man drauf, dass das nicht passiert, sondern dass man mit Terroristen ja ganz über Spezifisches meint. Und das ist schon in einem Rechtsstaat wie der Schweiz mega bedenklich.
Gut, aber du hast es vor am Anfang gesagt, eben so sehr grosse Zustimmung in den Umfragen, wobei Umfragen gelten sowieso nicht. Habe ich auch immer einen Streit mit dem Roger Schawinski. Ich gebe nichts auf Umfragen. Ich finde es interessant, ich tue es auch gerne lesen, aber sie heissen eben nicht, dass die Abstimmung schon klar ist. Aber das was ist so, denn für dich der Grund? Also wenn du sagst, eben, das ist eine wahnsinnige Zustimmung, was ist denn da dahinter?
Warum, ja, ich warum ist Gefühl, die Zustimmung so groß? Ich habe das Gefühl, erstens mal, es ist relativ komplex, das Gesetz. Und eben, wenn man genauer her schaut, dann findet man ganz viele Fehler. Darum nenne ich so sehr gerne ein Error-Gesetz. Das Problem ist natürlich, Terrorismusbekämpfung findet jeder gut. Und wenn du siehst, Gesetz zur Bekämpfung von polizeilichen und terroristischen Massnahmen, ich weiss eben selber auch nicht, wie es heisst, eben siehst, dort fällt es schon an, dann finde ich ja auch im ersten Augenblick, ja natürlich, klar, Terrorismusbekämpfung gut und so weiter und so fort. Das Problem ist, man muss sich recht fest auskennen mit so ein bisschen Grundsätzen vom Rechtsstaat, Grundsätze wie beispiel die Unschuldsvermutung, Grundsätze wie beispiel, dass niemand unter Hausarrest kann gestellt werden ohne Anklage, und so weiter und so fort. Und es wird natürlich auch, und das finde ich schon erstaunlich, von der zuständigen Bundesrätin, und es geht nicht nur um sie, aber sie macht Kampagnen, sagen wir natürlich, für ihr Gesetz, wie das Bundesrat machen, es wird abgespielt, die Probleme. Ich will das jetzt einfach ums Verrecken so durchbringen, und es ist höchst problematisch, was für ein Einfallstor, das wir hier eigentlich aufmachen, wenn wir so ein Gesetz durchnehmen.
Ich glaube eben, das glaubt euch ja niemand. Oder ich finde, natürlich kannst du so, wie es definiert ist, natürlich kannst du am Schluss sagen, ja, die Operation Libero könnte das reinfallen. Aber Entschuldigung, jeder weiss, dass das nie passiert. Jedem ist völlig klar, dass Terrorismus mit Terrorismus gemeint ist. Wir haben nicht die Tradition in dem Land. Also von dem her, glaube ich, so sehr sind wir ein bisschen im Schilf mit eurer Kampagne, weil ihr letztlich, ja, ihr tönt eine Gefahr heraufschwören, die einfach nicht sehr realistisch ist, wissen wir. Und das Entscheidende finde ich aber eigentlich das. Dass alle Massnahmen, die da die Polizei einleiten kann, Hausarrest kommen wir nachher drauf. Das ist die einzige Massnahme, die ich finde, ist relativ hart. Aber die anderen Massnahmen finde ich alle, ja, es ist nicht so schlimm. Also wenn der Nebelspalter so schlimm ist und ich müsste nachher regelmäßig mit der Polizei reden, du, ich würde noch gerne mit der Polizei reden, ist nicht so schlimm. Also, und vor allem, was ich ganz wichtig finde bei diesen Massnahmen, sie sind alle zeitlich befristet. Das ist ganz wichtig, die laufen einfach aus. Das heisst, die Polizei, wenn es eben, sagen wir jetzt, nehmen wir jetzt mal den Normalfall an, wo eigentlich auch der Gegenstand ist vom Gesetz. Das ist wirklich über den jungen Mann. Nehmen wir an, sicher islamistisch, der hat das Gefühl, er will langsam in den Krieg, er steht vor einem Anschlag und so weiter. Dann ist das sinnvoll, was man da für Massnahmen hat. Und die Polizei muss die Massnahmen haben. Hausarrest, finde ich, ist die härteste Massnahme, aber dort gibt es ein Gericht. Das Gericht muss das anordnen. Da kann die Polizei nicht einseitig. Und ich sage es nein, es sind einfach zeitlich befristete Massnahmen. Deshalb finde ich, selbst wenn es jetzt so wäre, dass sie eben die Operation Libero würden zwingen, dass du regelmässig musst mit der Polizei diskutieren, wie du das Rahmenabkommen mit Bomben willst bekämpfen, oder? Dann, ja, ich es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Und das andere ist eben wirklich sehr schlimm. Wir sind uns einig, dass der Terrorismus, und es ist so, es geht ja vor allem um den islamistischen Terrorismus.
Ja, aber das ist aber genau das Problem, Markus. Sein. Das ist
ja,
aber genau das Problem.
Wir sind uns einig, dass bei der Polizei mehr der Polizei Mittel geben müssen, damit sie das besser können machen können.
Du kannst mir,
das ist einfach in unserem Interesse.
Nein, aber erstens mal, Markus, du hast die Mittel jetzt schon. Du hast, wir haben einen super Nachrichtendienst, wir haben vor allem föderale Kompetenzordnung, wir haben ein Rechtssystem, wo du die Massnahmen kannst anordnen. Das Problem ist, dass das PMT erstens mal nicht Teil vom Strafrecht ist. Also da gilt der Grundsatz, wie beispielsweise die Unschuldsvermutung und so weiter und so fort nicht. Und du hast es vorher richtig gesagt, oder? Jeder weiss, das wird nie passieren. Hey ja, vielleicht mag das so scheinen und in der heutigen schönen Welt, in der Schönwetterschweiz, mag man das denken. Mein Problem ist, schau dich nur ein bisschen weiter um in autoritären Regimes, nicht einmal nur autoritäre Regimes. Was passiert ist mit der Terrorismusbekämpfung, ist, man hat eigentlich nach 9-11 in ganz vielen Ländern, allen vor allem in den USA, aber bisher in so vielen europäischen Ländern, Frankreich und so weiter und so fort, hat man alles dieser Terrorismusbekämpfung untergeordnet und aufgegeben. Rechtsstaatliche Grundsätze, die wirklich basic sind.
Aber Frankreich
sind.
In Frankreich ist der Fall nicht, dass zum Beispiel die Le Pen überwacht wird, was jetzt zum Beispiel viel logischer wäre, weil das ist eine Opposition, die im Establishment auch wehtut. Das ist nicht passiert. Obwohl sie es könnten, oder? Deutschland, finde ich, geht schon relativ weit, oder? Wie sie die AfD behandelt, finde ich, geht schon recht weit. Aber auch in Deutschland würde ich nicht sagen, dass der Fall, den du sagst, wo würde ich sagen, ist die Türkei. Oder? Die Türkei macht das. Der Fall ist in Europa noch weit weg. Und weisst, ich sage dir noch etwas mehr. Du brauchst ein autoritäres Regime. Wenn du das hast, dann hast du ein anderes Problem als so ein PMT. Die Gesetze sind ja nur interessant oder wichtig in einem Rechtsstaat, wo der Rechtsstaat funktioniert. Ein autoritäres Regime braucht das gar nicht. Ein autoritäres Regime kann dich sowieso einsperren. Die schauen nachher nicht.
Aber jetzt hast du es selber gerade gesagt, dass so ein Gesetz ist nur interessant in einem Rechtsstaat, wo funktioniert. Das ist eben das Problem.
Ja,
weil du kratzt an rechtsstaatlichen Grundsätzen.
Die Gefahr ist viel, viel kleiner. Weil du tust einen Fall heraufbeschwören, der nicht realistisch ist, weil am Schluss sind wir nicht, deshalb nicht autoritär, weil wir die richtigen Gesetze haben. Weißt, du bist Juristin und die Juristen haben ein bisschen das Problem, dass sie immer das Gefühl haben, die Realität könntest du eigentlich mit dem Gesetz schon mal absichern. Das glaube ich nicht, da bin ich viel politischer. Viel historischer auch.
Per se.
Du musst, oder? Deutschland hat 1933 gar nicht so viele Gesetze geändert. Und trotzdem mit Nazis eine der schlimmsten Verbrecherorganisationen können installieren.
Ja, aber noch ein anderer Punkt, Markus. Oder? Ich glaube, man muss das Gesetz auch ganz klar in einem heutigen Kontext von der digitalen und technischen Möglichkeiten anschauen. Schau mal, wie denn das passiert mit dieser Gefährdereinstufung und so weiter und so fort. Früher, sagen wir mal, zu Zeiten vom Fischer-Skandal und so weiter, hat die Polizei, die Überwachungsbehörde, alle müssen mühsamst irgendwie Daten sammeln von Leuten, Indizien und so weiter und so fort, Fischen anlegen und so weiter und so fort. Du und ich, heute, wir hinterlassen eine Datenspur, sondergleichen, oder? Wo irgendwie, gerade bei Leuten, die exponiert sind, noch jene so Aussagen und Sachen findest. Und das ist einfach ein völlig anderer Kontext, wo du nachher mit Algorithmen, logischerweise, es ist schon in dem Sinn, so wie das heute funktioniert, Polizeiarbeit, gehst du Gefährderinnen und Gefährder aufgrund von ihren Datenspuren ausfindig machen. Und das ist so eine, ich finde nicht der Digitalpolitik, weißt, das ist so ein Kontext, sagen wir jetzt mal, hat angefangen mit dem BÜPF, hat aufgehört zuletzt mit der EID, wo ich einfach das Gefühl habe, man sieht die Dimension von den Möglichkeiten und von den, wie sagt man, von den, ja, Möglichkeiten, die die Polizei schlussendlich hat, nicht, in diesem digitalpolitischen Kontext. Und das wird so einen Datenhunger geben, dass du natürlich möglichst überall kannst gehen, irgendwie, dir deine Sachen zusammensuchen.
Ja, stimmt. Also, der Fischerskandal ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Der Fischerskandal ist insofern ein gutes Beispiel, wie es eigentlich zeigt, das Ganze ist so unglaublich gross gewesen, unglaublich viel Daten, aber es hat eigentlich nicht wahnsinnig viel ausgelöst. Die linken Lehrer, kommunistische Lehrer, die ihre Stelle verloren haben, die haben es nicht verloren wegen der Fische, sondern man hat sowieso und das ist eine Sauerei, sag's noch einmal. Also, das ist ganz klar, ich finde, ich habe überhaupt keine Sympathie mit PDA-Leuten und so weiter, die sind finanziert gewesen von Moskau, das war eine fünfte Kolonne gewesen in unserem Land. Man hat gute Gründe gehabt, auf die gut zu schauen, aber dass man denen teilweise das Leben zerstört hat, ist nicht richtig. Aber das hat nichts mit den Fischen zu tun gehabt. Die Fische war ein riesen Apparat gewesen, der relativ wenig Wirkung hatte. Ich kann dir sagen, auch die digital, wie soll ich sagen, Herrschaft, die du kannst aufrichten heute, sehr einfach, sehen wir ja in China. Das stimmt alles, hast du vollkommen recht. Aber in der Schweiz passiert das nicht, solange dass wir aber demokratisch
du
sind. Und es gibt keine Rolle, was für Gesetze dass wir
du da haben. Du wettest darauf, weißt, Markus, ich würde momentan so, wenn ich heute die Schönwetterlage und die politische Landschaft und den Zustand von diesem Land anschaue, würde ich im Fall wahrscheinlich das Gleiche sagen wie du. Das Problem ist einfach, ich würde nicht darauf wetten, dass das Gesetz dann schon in der richtigen Hand bleibt. Ich würde nicht darauf wetten, dass ein Gesetz, das klar EMRK widrig ist, dann schon irgendwie konform aufgelegt wird. Ich würde nicht darauf wetten, dass es dann schon nur auf die Art von Terroristen angewendet wird, die man angeblich damit meint. Und das ist das Problem.
Wenn wir ein autoritäres Regime hätten in der Schweiz, was nicht sehr realistisch ist, given the 700-jährige Geschichte von der Schweiz.
Das muss nicht ein autoritäres Regime sein.
Ja, aber dann ist ja der Missbrauch
nicht da. Definition ist autoritär oder kein autoritärer Regime.
Dann musst du nicht Angst haben, dass unsere Polizei...
Ja, ich pokere einfach nicht auf das.
Nein, aber lass mal. Wenn unsere Polizei so wäre, dass sie solche Gesetze missbrauchen würde, hätten wir ein echtes Problem. Wenn wir mal jedes autoritäres Regime haben, wo unsere Polizei so missbrauchen und so gegen uns einsetzen würde, dann haben wir andere Probleme als die Gesetze, weil ein autoritäres Regime macht sowieso, was sie wollen. Es ist ihnen völlig egal. Schau mal, das ist ja auch der Grund, warum ich ein Skeptiker bin von allen diesen Menschenrechtskonventionen und so weiter. An Menschenrechtskonventionen halten sich nur demokratische Rechtsstaaten, wo es eigentlich gar nicht nötig wäre. Wir in der Schweiz sind
sich daran halten, doch,
Wir brauchen die Konvention gar nicht, weil die Schweiz, hat seit 1848 eine Verfassung, die Menschenrechte
sichert. Ja, man kann es einfach nicht durchsetzen, weil wir kein Verfassungsgericht haben.
Hast du das Gefühl, in der Schweiz sind systematisch je Menschenrechte verletzt worden? Nein, nie. Warum?
Nein, nie, stimmt jetzt nicht. Es gibt immer wieder Fälle. Und wenn wir jetzt das Gesetz annehmen, um auf einen Schluss zu kommen,
sag mal eine Menschenrechtsverletzung, ganz klare, in der Geschichte
von der Schweiz seit 1848. Zum Beispiel, wir haben in unserer, es gibt ganz viel, schau dir all die Urteile an vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wenn wir schnell den Satz fertig machen, dann komme ich auf das Beispiel, auf das letzte. Doch, Gefängnis, lass jetzt mal schnell, Gefängnis, hier in der Schweiz, man hat bei insbesondere sehr langen Freiheitsentzügen, bei Verwahrungen, Einzelhaft und so weiter und so fort, sind wir schon gerügt worden als Schweiz. Wir sind beispielsweise gerügt worden. Doch, natürlich, es gibt Urteile gegen die Schweiz auch.
1848
nicht reden. So viele wie gegen andere.
Menschenrechtskonventionen, die wir jetzt vorher diskutiert haben, gibt es erst seit dem Zweiten Weltkrieg. Die interessante Geschichte ist doch die, dass von 1848 bis 1945 würde ich gerne ernsthafte, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen.
Nein, aber das ist völlig, jetzt trifft es völlig vom Kontext
ab. Sag mal
eins. Wir haben eine super liberale Verfassung.
Das Argument ist, Bundesverfassung langt. Bundesverfassung langt uns.
Es geht doch gar nicht darum, du bist der Meinung, es braucht nicht zusätzliche Instrumente oder Gerichte wie ein internationaler oder europäischer Menschenrechtsgerichtshof. Ich bin der Ansicht, doch, natürlich braucht es die. Du tust die auf Minimalstandards einigen. Unsere Verfassung, da bin ich völlig einverstanden, geht viel weiter als die Europäische Menschenrechtskonvention. Aber wenn jetzt, um wieder auf das PNT zurückzukommen, driften ab.
Hast du das Gefühl, Russland haltet sich je an die Menschenrechtskonventionen?
Sie systematisch.
Alle Länder, die nicht demokratisch sind und nicht Rechtsstaaten sind, kannst du mit Menschenrechtskonventionen jagen, so viel du willst. Sie werden sich nie daran halten.
Wir sind die Einzigen, die sich
daran halten. Und wir müssen uns gar nicht daran halten, weil wir haben Verfassungen, wo das schon steht.
Das haben alle anderen Staaten und sie sind anders ausgerichtet. Je nachdem, bei uns, unsere Verfassung völlig einverstanden, die geht in relativ vielen Punkten sehr viel weiter, was die Haltung der Menschenrechte angeht. Aber du hast, und das ist das Wichtigste, Minimalstandards, wo du dich darauf einigst. Das ist die Europäische Menschenrechtskonvention, wo du durchsetzen kannst. Das kannst du in der Schweiz nicht. Und wenn selbst EMRK-Konformität, also der Minimalstandard, bei so einem Gesetz wie einem PMT nicht gegeben, weil wegen dieser Massnahme, die du selber kritisierst, du jemanden ohne Anklage kannst unter Hausarrest stellen, dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, sind wir ein bisschen
zurückgegangen. Ich kritisiere dich nicht. Ich finde, es ist verhältnismäßig, es geht. Ich finde, es wird ja überprüft von einem Gericht, das lange mehr. Und ich bin absolut überzeugt, so wie es definiert ist, geht es um sehr wenige Leute, die offensichtlich hochgefährlich sind. Und schau, den Islamismus müssen wir irgendwo bekämpfen. Und wir müssen der Polizei die Mittel geben, um den Islamismus auch bei uns können zu bekämpfen.
Du hast ja die
und die Massnahmen, die wir da rein haben in dem PMT, sind relativ harmlos. Aber jetzt darf ich das Thema wechseln.
Richtig.
Damit du nichts mehr kannst sagen.
Hey,
gut, jetzt kommen wir auf ein ganz anderes Thema, Schauspielhaus. Schauspielhaus Zürich.
Genau.
Eines der ganz grossen Schauspielhäuser im deutschsprachigen Raum. Je nach Ansicht, aber es stimmt, nach wie vor. Mhm. Jetzt finde ich sie nicht mehr so gut, aber ist ja gleich. Aber es war nicht immer gut gewesen. Jetzt wird man ja das ein bisschen renovieren und unter anderem den ganzen Innenraum völlig neu arrangieren. Was ist deine Meinung? Findest du es gut, findest du es schlecht?
Ich finde es spannend, das Neubauprojekt beim Pfauen. Also, es ist noch interessant, was das so in Zürich für Reaktionen auslöst. Ganz, ganz viele, wo sich echauffieren darüber, dass man es wagt, den historischen Pfauen, der ja eigentlich das Sinnbild ist von dem Schauspielhaus, irgendwie zu verändern. Und, ja, ich glaube, ich muss dort vielleicht ein bisschen, zitieren da einen Freund von mir, der sich zu dem geäussert hat, weil ich bin eigentlich genau der gleichen Meinung. Ich finde, du kannst Kunst nicht an einem Gebäude festmachen und du kannst auch nicht den Wert von einer Institution an einem Gebäude festmachen, sondern die Veränderung ist ja auch etwas, was schlussendlich so ein Haus ausmacht und was zeitgemäss macht. Und ich finde das ein extrem cooles Projekt. Ich hoffe, das gelingt.
Also würdest du es jetzt rausreissen? Findest du das nicht so schlimm? Ja. Würdest du den Nationalratssaal einfach das Zeug rausreissen? Würdest du das auch machen?
Der Nationalratssaal?
Meine Bilder sind ja auch ein bisschen...
Nein.
Ein bisschen schwülstig.
Ich glaube nicht.
Also ich muss dir ehrlich sagen, ich verstehe gar nicht, warum die auf die Idee kommen. Weil der Raum funktioniert.
Es ist so teuer. Es ist so teuer, zum heutzutage so...
Das hat die Stadt Zürich immer wahnsinnig gross beschäftigt, ob etwas teuer ist. Die rote Regierung tut jeden Rappen, tun sie genau überlegen, ob sie den ausgeben wollen. Nein, ich finde es, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es historisch total blind. Ich finde es wirklich blind. Und es ist peinlich, dass eine linke Regierung das macht. Ich meine jetzt, sagen wir jetzt die SP, oder? Die SP hat im Zweiten Weltkrieg, finde ich, eine gute Rolle gespielt. Und das Schauspielhaus ist unter anderem auch stark geworden, weil die SP das Schauspielhaus geschützt hat und die Schauspieler geschützt hat und die Regisseure geschützt hat. Das ist eine von der grossen Erfolgsgeschichten von der SP selber. Ich finde, wenn die SP eine grosse Geschichte gehabt hat, in den letzten 200 Jahren ist es wirklich die 30er und 40er Jahre, das war eine ganz wichtige Rolle gewesen, die die SP dort gespielt hat und gut gespielt hat. Und dass sie selber ihre eigene Geschichte so in die Luft sprengen, das finde ich schon also bemerkenswert.
Also sie sprengen sie erstens mal nicht in die Luft. Aber eine Frage zurück, was ist denn deiner Meinung nach im Jahr 2021 die Aufgabe von einer Institution im Schauspielhaus aus einer künstlerischen Sicht, nicht aus einer historischen, darf es wirklich deiner Meinung nach, ist die Historie, wird die deiner Meinung nach verwischt, verändert, irgendwie mit Füßen treten, wenn man das Gebäude ändert? Das macht man nicht an dem fest, oder? Dass das Gebäude immer genau so bleibt und so, wie es immer war und so weiter und so fort. Sondern, ich glaube, Kunst ist Dynamik. Kunst muss sich verändern dürfen. Man muss Bestehendes dürfen antasten.
Ja, das ist eine Frage vom Denkmalschutz. Und ich bin ja letztlich ganz selten ein Verteidiger vom Denkmalschutz, oder?
Aber beim Schauspielhaus schon.
Nein, weil es ist ja ein bisschen Frage immer vom Abwägen.
Ja, ja.
Und wir alle wissen Grossmünster. Würden wir den Innenraum vom Grossmünster massiv verändern? Wahrscheinlich nicht. Weil das ist so eine Ikone von dieser Stadt, wo du wahnsinnig sensibel musst umgehen, oder? Das ist eigentlich jedem vernünftigen Mensch klar. Schauspielhaus ist jetzt ist auch eine Ikone von dieser Stadt.
Ich verstanden. Ich finde aber, es ist ein Unterschied. Du hast jetzt zwei Beispiele gebracht. Das eine ist Bundeshaus, das andere ist Grossmünster, also Kirche und Staat, wenn du so willst. Und ich finde, Kunst ist etwas anderes. Ich finde wirklich, Kunst muss dürfen, Veränderung mitprägen und das muss dürfen sich nicht an Institutionen wie einem Gebäude festmachen. Ich glaube, du musst können zeitgemäss einen Betrieb erhalten, der nach wie vor eine Institution ja, ist, wie das Schauspielhaus,
wo nicht, die Leute, die unbedingt
wie soll ich sagen, in einem Gebäude stattfindet, wo es extrem teuer ist, alles zu digitalisieren, wo es extrem mühsam ist, Produktionen je nachdem zu machen. Und ich verstehe ja den Aspekt, dass irgendwie die Veränderung so ein bisschen ja, gut, okay, das ist schon noch einschneidend, aber ich meine, also das Kunsthaus hat jetzt mit einem riesen Neubauprojekt irgendwie für Furore gesorgt. Ich glaube, es ist einfach irgendwo
durch. Ja, aber das ist ja anders. Du hast ein neues Gebäude gebaut.
Ja,
du hast nicht das alte Kunsthaus vom Bürli.
Nein, das gefunden, ist richtig.
Ja, das tun wir jetzt total aushöhlen. Oder wir tun es da, weißt du, es ist ein Trade-off, Laura.
Ja. Ich bin verstanden,
Ich bin auch nicht gegen Veränderung, aber es ist doch
für
genau logisch. Wie viel Veränderung geht? Weißt du, wie viel Veränderung geht?
Ja.
Und wo tust du die Identität auf eine Art angreifen oder verändern, wo du etwas verlierst? Und im Schauspielhaus Zürich bin ich jetzt einfach absolut überzeugt, da verlierst du etwas, wenn du den Innenraum völlig neu machst. Dann verlierst du ein sehr wichtiges historisches Dokument. Und meine, ich bin ja noch Historiker. Und ich finde, es ist immer eine Frage vom Mass. Menschen sind völlig bereit, dass sich ihre Städte verändern. Völlig, oder?
Mhm.
Aber gleichzeitig sind sie nicht bereit, dass man das ganze Niederdorf abreisst. Oder? Also, es ist immer, Identität ist auch immer etwas sehr Traditionelles. Und heisst auch immer, dass du zwar einerseits der Meinung bist, ja, das Zeug verändert sich, aber es gibt gewisse Sachen, die man nicht verändern wollen.
Ja, aber es ist, ich glaube, ganz grundsätzlich, ist man, wenn es, ja, vor allem, ja doch, ich finde, man kann sagen, in der Schweiz ist man tendenziell nicht so offen gegenüber Veränderungen und man möchte im Zweifel lieber, dass die Sachen so bleiben, wie sie sind, gerade wenn sie historisch eine gewisse Bedeutung haben. Ich glaube einfach, ich provoziere sie ja nicht, das ist ja die Idee dahinter. Ich glaube einfach nicht, dass du Identität, Ziel, Bedeutung von einer Institution wie einem Schauspielhaus historisch kaputt machst, wenn du das im Innenraum völlig neu gestaltest, wenn du das so veränderst, dass zeitgemäss kann Kunst betrieben werden. Das ist irgendwie eine sehr starre Erhaltung, sagen wir jetzt mal, von einer Vergangenheit, wo du irgendwie an einem Gebäude festmachst.
Nein, das verstehe ich nicht. Nein, das ist einfach eine andere Abwägung. Du tust jetzt ein bisschen anders abwägen. Du findest es wichtiger, dass sie die modernsten Maschinen rein tun können, damit die Bühne gut läuft und so weiter, dass die Beleuchtung super ist und so weiter. Das tust du so abwägen. Du bist jetzt eher dieser Meinung. Und ich bin im Abwägen, dass ich finde, es gibt gewisse historische Strukturen, die du retten sollst. Deshalb bin ich sehr selten für den Denkmalschutz, aber ich bin ab und zu wirklich auch für den Denkmalschutz. Mhm. Oder? Es ist nur das. Aber was ich ironisch finde, das finde ich eigentlich Geschichte, ist, dass eine rot-grüne Stadtregierung eine Ikone von ihrer eigenen Geschichte auf so eine Art tut, gefährden. Und da glaube ich, auch, dass die rot-grüne Stadtregierung den Tag verflucht, wo sie das gemacht haben. Sie haben es sich einfach nicht überlegt. Sie sind wahrscheinlich selber überrascht, dass es überhaupt eine Diskussion gegeben hat. Und das Herzige finde ich ja jetzt, dass haben sie noch ein Gutachten in Auftrag gegeben, Jakob Danner, wo keine Ahnung hat von Architekturgeschichte, so wie ich, keine Ahnung von Baugeschichte, so wie ich, auch keine Ahnung von Kunstgeschichte, der muss dann jetzt ein Gutachten schreiben, oder? Das ist typisch, wie sie selber sind jetzt im Dilemma. Und sie brauchen jetzt wie im Prinzip einen linken Historiker wie Jakob Danner, der ihnen den Segen gibt und sagt, ja, ihr dürft das abreißen und müsst euch nicht schämen. Ja, mal, ist doch wahr.
Ja.
Es ist doch so.
Sie sind
ja,
also wenn sie jetzt linken irgendwie ein Zunfthaus, kommen mal ganz
wenn
sie
ein Zunfthaus würden renovieren, dann würde ich es ja noch verstehen, dann würde ich sagen, ja, das ist typisch, oder?
Ja,
das linke Zürich will einfach das Zunfthaus zerstören. Aber sie zerstören ihre eigene Geschichte. Das ist richtig tragisch.
Nein, du zerstörst Geschichte nicht, indem du das Gebäude veränderst. Wirklich nicht. Geschichte ist, glaube ich, das Stichwort für unser letztes Thema. Wir wollen noch über die neueste Gewalteskalation in Gaza reden. Markus, wie hast du das wahrgenommen, wo die ersten Nachrichten erreicht haben über die erneute Eskalation?
Erstens finde ich es noch eigenartig, jetzt, was du sagst. Zuerst ist ja Israel angegriffen worden. Es ist nicht eine Eskalation in Gaza. Es ist eigentlich eine Eskalation in Israel. Aber ich weiss ja, was du meinst. Ja, gut. Wir haben sehr viele Freunde in Israel. Wir sind relativ nahe dran. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, dass der Krieg ausgebrochen ist. Wäre nicht nötig gewesen. Hat aus meiner Sicht sehr viel zu tun mit der Politik der neuen Regierung in Amerika. Wäre nie passiert unter Trump. Es ist eine der ersten ganz, ganz deutlichen Kritiken, die wir rüberkommen. Dafür, dass der Joe Biden jetzt Präsident ist. Und es ist eine blöde, oder? Meiner Meinung nach, das schlimmste Problem finde ich im Nahen Osten ist, dass man den Palästinensern nicht der reine Wein einschenkt. Und der reine Wein heisst, schaut mal, ihr habt jetzt so viel Mal den Krieg verloren. Ihr habt verloren. Es ist hart. Aber für die Deutschen ist es auch hart. Die Deutschen haben auch den Krieg verloren und haben dann ziemlich viel Gebiet verloren. Und das, glaube ich, ist, wo wir auch im Westen einen Fehler machen. Wir tun den Palästinensern eigentlich immer wieder falsche Hoffnungen machen. Der normale Westler hat keine Ahnung von einem normalen Palästinenser. Die Solidarität ist eigentlich ziemlich komisch. Aber letztlich machen wir ihnen immer etwas zu leid. In dem, dass wir ihnen sagen, ja, vielleicht gibt's dann schon eine Lösung, wo ihr dann wieder das Rückkehrrecht überkommt, zum Beispiel, was ein absoluter Unsinn ist. Das gibt's nie nicht auf der Welt. Ich meine, die Deutschen haben kein Rückkehrrecht auf Schlesien. Die Elsässer haben kein Rückkehrrecht auf Deutschland oder weiss. Das gibt's nie nicht, weil es nicht geht. Du kannst nicht Konflikte, die früher noch da gewesen sind, auch wenn sie ungerecht gewesen wären.
Ja, aber
kannst
aber
du nicht verlängern in die nächsten 500 Jahre.
Ja, aber ich glaube, ich finde das, es ist einer der komplexesten Konflikte mit unglaublich viel verwobenen Interessen, immer wieder sich wechselnden Gruppierungen und immer mal wieder Gewalteskalationen. Aber in the end finde ich schon, also grundsätzlich, ja, man kann nicht immer Konflikte drauf leben lassen, aber das Beispiel zeigt ja, dass eben der Konflikt an sich, und der führt zurück zum Grundkonflikt 1945, ein Volk ohne Land für ein Land ohne Volk. Und es ist halt kein Land ohne Volk gsi. Und dort fängt's an. Und seitdem hast du immer die Streitigkeiten haben, oder? Von beiden Seiten. Du hast auf der israelischen Seite, immer die, ja, sagen wir jetzt mal so ein bisschen regierungstriebene Medien, wo ihre Sicht der Dinge vertreten. Du hast Kriegsrhetorik auf der palästinensischen Seite. Jetzt in dem Fall, das mal von der Hamas, oder? Weil sie, also ja, ohne jetzt zynisch zu tönen, aber ich finde schon, also, weißt, es ist wieder und wieder gesehen, es eskaliert, irgendjemand fängt an, irgendwann kommt jemand, vermittelt, irgendwann hört Gewalt plötzlich auf und wer verloren hat, ist die Bevölkerung auf beiden Seiten, mit x Toten. Und ich finde, das ist schon das Krasse an diesem Konflikt, wo einfach nicht weggeht. Und wie du richtig sagst, es hat extrem viele andere Staaten mit Interessen dort verwoben, nicht nur Amerika auf der anderen Seite, und das weißt du genau. Und ich finde einfach, das Krasse ist, und das ist neu jetzt das Mal, du hast sehr viele Videos und Social Media Posts und so weiter und so fort, gerade aus Palästina, einfach von Leuten vor Ort, aber auch aus Tel Aviv beispielsweise, wo du eigentlich ungefiltert siehst, was dort passiert, und ich finde es eine Katastrophe. Mhm. Weil für die Bevölkerung vor Ort, oder? Egal auf welcher Seite dass du jetzt bist, ist es eine Katastrophe.
Ich finde das nicht richtig, oder? Ich meine, die Palästinenser haben jetzt so viel Mal bewiesen, dass sie die falsche politische Führung haben und die falsche politische Führung auch wählen. Eine politische Führung, die ihnen nie wird Frieden bringen. Und ich meine jetzt auch wieder, dass die Wahlen abgesagt worden sind in der Westbank. Ich meine, Abbas ist seit 16 Jahren an der Macht. Ohne Wahlen.
Ja gut, der Netanyahu
ja, da gibt es aber Wahlen. Entschuldigung, ja. Gibt Wahlen. Und schon dort fängt es ja schon mal an. Es ist nicht das Gleiche. Du hast ein westliches Land mit einer normalen Demokratie, mit einem normalen Rechtsstaat. Und du hast Gebiete, wo Terroristen herrschen. Und schon das ist so asymmetrisch, dass die Beurteilung schon meiner Meinung nach falsch ist, wenn man sagt, ja, es sind beide Seiten. Aber das andere, weißt, ich finde das ehrlich etwas Grundsätzliches. Ich finde, Geschichte hat etwas Brutales, aber auch etwas Schönes. Weil es ist so ein blöder Spruch, oder? Die Zeit heilt Wunden. Alle Gebiete auf der Welt leben Menschen, die vorher nicht dort sind, wo irgendwann schon mal andere Menschen vertrieben haben. Oder? Auch in Europa. Ich meine, alle die Grenzen, die wir haben, die sind alle eigentlich die meisten Resultate von Krieg, von Vertreibungen, von Unterjochung und so weiter. Ich meine, das Elsass, eben, das ist auch so ein Beispiel. Das Elsass, die Elsässer könnten jetzt auch kommen und sagen, ja, das war unfair gewesen, 1600. Heisst nicht mehr, etwa 83 ist, glaube ich, die Strassburg erobert worden.
Ja, aber jetzt, weißt, das finde ich, es ist noch ein zentraler Punkt, oder? Der
Zweite Weltkrieg, nein, wegen dem Zweiten Weltkrieg. Es ist wirklich ironisch, dass die Juden, die man 2000 Jahre lang verfolgt hat, nie einen Staat hatten, dass ausgerechnet dann, wenn die Juden mal einen Staat wollen, dann ist es nicht mehr gut. Das ist nicht mehr gut, oder? Man hat akzeptiert, nein, dass Russland sich ausdehnt, oder? Den Russen hat man ganz Ostpolen schnell gegeben. Den Russen hat man unglaublich viel Gebiet in der gleichen Zeit. Und
bin
kein Mensch, es gibt keinen Polen, wo jetzt kann sagen, hey, Ostpolen, wo jetzt im Weißrussland ist, gehört eigentlich ist, interessiert keine Sau. Also, das ist doch der Punkt.
Ich glaube schon, aber ich glaube eben, du musst schon auch in einem, wenn du jetzt Elsass immer bringst, als Vergleichspunkt, du musst schon in einem zeitlichen Kontext sehen, es ist lang, aber noch nicht so lang her, der Ursprung von diesem Konflikt. Und es ist einfach, extrem aufgeladene Stimmung, auch aufgrund von der Siedlungspolitik von Israel. Ich will überhaupt nicht irgendwie Seiten einnehmen. Ich sage einfach, es gibt, glaube ich, keine Lösung von diesem Konflikt, vor allem, weil so viele Stellvertreterinteressen noch immer wieder drin funken, weil die auch andere Regierungen haben.
Das und ist der Punkt, Laura. Da, ja, das gibt es in keinem anderen Konflikt auf der Welt, dass so viele andere Staaten sich... Schau mal zum Beispiel Algerien ist ein gutes Beispiel. Algerien ist noch weniger lang her. Hast du je gehört, dass die Franzosen, und ich finde, die hat durchaus einen Grund, so klar, ich meine, die sind enteignet worden, sie sind vertrieben worden, dann kann man immer sagen, ja, aber vor 100 Jahren sind die gekommen, und so, ja, ist gut, aber die Franzosen sind seit 1830 auch in Algerien gewesen. Da sind die Leute geboren, mehrere Generationen. Hast du irgendwann mit in Frankreich eine Bewegung, wo wie die Palästinenser würde sagen, hey, das Gebiet hat einmal uns gehört, wir wollen sie. Man muss gewisse Konflikte einfach einmal verjähren lassen. Es gibt nie Frieden. Und bei den Palästinensern und bei den Israelis mischen sich so viele andere Länder ein, mit eigenen Interessen, die nichts zu tun haben mit dieser Region, dass der Frieden nie mehr aufhört, oder? Dass der Frieden nie kommt, oder? Und deshalb sage ich einfach, den Palästinensern tut man keinen Gefallen, wenn man ihnen sagt, hey, ihr müsst das nur aussitzen. Die Palästinenser haben das Gefühl, wir können es aussitzen. Du, und vielleicht haben sie sogar recht. Vielleicht schaffen die das. Weil, wenn du schaust, die Stimmung in Westeuropa, wenn du schaust jetzt die Stimmung in Nordamerika, die ist mittlerweile so anti-Israel, dass es durchaus möglich ist, dass Israel wieder verschwindet.
Nein, ich glaube, dieser Ansicht bin ich nicht. Ich sage einfach, ich glaub, du kriegst den Konflikt nicht gelöst mit den Regierungen völlig einverstanden, wo Palästina an den Tag legt, mit aber trotzdem auch der Regierung, die in Israel an der Macht ist. Und das, ich frage mich manchmal einfach, also jetzt vielleicht ein bisschen naiv formuliert, aber look, in the end, es sind auch persönliche Interessen von einem Benjamin Netanyahu, von einer Hamas, die ganz klar terroristische Aktivitäten wieso als Vorwand, um den Palästinenser Frieden zu bringen, irgendwie vorbringt, um einfach Bomben abwerfen auf Israel, oder? Und du hast dort es ist so komplex. Und ich würde mir wünschen, dass das, was du sagst, eine Zeit hält alle Wunden, dann irgendwie zu einer Lösung von diesem Konflikt beitragen. Aber ich bin skeptisch aufgrund von der Interessenlage, aufgrund von anderen Kriegen, die in der Nähe sind, in Syrien, aufgrund von den Interessen, die dort vorherrschen, dass du das irgendwie geregelt kriegst. Und ich hoffe einfach für die Bevölkerung vor Ort, dass die Gewalt irgendwann wieder aufhört, weil das ist schlussendlich das Traurige dran, oder? In diesen ganzen Stellvertreterinteressen. Die es trifft, die verlieren, die sterben, immer die Bevölkerung.
Also ich finde, die Palästinenser haben da eine grössere Verantwortung. Sie haben Hamas an die Macht gebracht. Sie haben die Westbank nichts aus der Westbank gemacht. Wenn die Westbank ein blühendes Land wäre, dann hätten sie ganz eine andere Verhandlungsposition als jetzt, wo du siehst, es ist keine Demokratie, sie bringen es nicht auf die Reihe, die Regierung ist super korrupt und so weiter. Aber noch etwas anderes wegen der Zeit hält. Wunden, oder? Das geht nur mit Realismus. Schau, 1945 ist den Deutschen einfach klar gewesen, es ist fertig. Wir haben nichts mehr zu sagen. Nach dem Ersten Weltkrieg ist das nicht klar gewesen, deshalb haben wir die ganze Zeit Krieg gehabt. Und 1945 ist einfach mal klargestellt, was die Deutschen verloren haben an Gebieten. Das ist extrem. Das sind viel grössere Gebiete gewesen und viel wertvollere Gebiete, als was die Palästinenser verloren haben. Und die Deutschen haben sich absolut damit abgefunden, weil der Realismus eingekehrt hat. Und bei den Palästinensern braucht es unbedingt einen Realismus. Es braucht den Realismus, dass sie nicht gegen Israel gewinnen können und dass sie so schnell wie möglich einen Kompromiss machen sollten. Sie haben sich jedes Mal verrechnet. Jedes Mal.
Ich finde, du ziehst einfach Vergleiche, die so nicht gehen. Oder jetzt so das mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ja, im Grundsatz, ich finde auch, man muss schlussendlich, wie in jedem Konflikt, musst du Konzessionen eingehen und irgendjemand muss zurückstecken in Sachen, die ihm früher wichtig waren. Aber, I don't know, also, seit ich irgendwie mitpolitisch denken und das mitverfolgen, ist es, und eben, ich will nicht zynisch tönen, ist es the same story all over again, immer mal wieder, alle paar Jahre, eskaliert es. Das stimmt mich einfach so ein bisschen skeptisch, inwiefern dass du nachhaltig dann wirklich den Konflikt so langfristig kannst lösen.
Gut, dann tun wir jetzt mit dieser sehr schönen Aussicht, tun wir jetzt das beenden, das Gespräch. Nein, jetzt müssen wir mal schauen. Nächsten paar Wochen sehen wir dann, wie es weitergeht in diesem Konflikt. Das war es von Friendly Fire, der Laura Zimmermann und der Markus Somm. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen guten, wunderschönen Tag. Das Wetter ist zwar, glaube ich, immer noch nicht gut, aber wir sehen es ja dann. Es wird sich wieder verändern. Merci und ciao zusammen.